Willkommen zurück bei Friedrich Weinrebs Innenwelt des Wortes. Jetzt Namen als Schlüssel für das Innere. Ich will nun zuerst einmal einige Namen, die hier vorkommen, zu mir sprechen lassen. Dabei möchte ich der Geschichte der Geburt seit der Ankündigung in großen Zügen folgen. Ich denke hier vor allem an den Bericht des Lukas in seinem ersten und zweiten Kapitel. Wir begegnen da zuerst dem Namen Herodes, der in der ganzen Geschichte wesentlich ist, dann natürlich dem Engel, der seinen Namen Gabriel nennt, und Zacharias und seiner Frau Elisabeth. Weiter dann lesen wir von Maria und ihrem Verlobten Josef. Was nun ist Herodes im Wort? Der Name stammt wohl vom hebräischen Wort Charet, das Zittern, beunruhigt sein bedeutet. Jetzt verstehen wir vielleicht besser, was den Herodes zu all seinen Maßnahmen eigentlich treibt. Das harte Ch des Hebräischen kommt in verschiedenen Sprachen nicht vor, weshalb man es dann als H spricht und schreibt, so zum Beispiel im Griechischen. Oft wird sogar dieses H weggelassen, wie etwa beim Namen Eva, der in der Bibel Chava heißt und nur als solcher der Bedeutung Mutter allen Lebens gerecht wird. Vielleicht wird sich mancher fragen, warum ich hier das Hebräische bemühe. Es könnte den Eindruck erwecken, dass ich aus irgendwelchen nationalen oder nationalreligiösen Gründen auf diese Sprache zurückgreife. Auch benutze ich das Hebräische keineswegs nur deshalb, weil das ganze Alte Testament dem Menschen in dieser Sprache bekannt wurde oder weil es die Sprache der Juden in der Zeit Jesu war, oder weil das Heil aus den Juden kommt, oder weil die Botschaft des Neuen Testamentes wohl zuerst im Hebräischen gesagt und den Juden gegolten hat. Auch nicht, weil ich etwa dadurch diskret darauf hinweisen wollte, dass das Neue auf das Alte aufgepfropft wird und dass die Wurzel uns trägt, nicht wir die Wurzel. Ich benutze das Hebräische ganz einfach aus dem Grund, weil das Wort Hebräisch in dieser Sprache nichts anderes sagt, als dass es von jener Seite ist, also jenseitig. Natürlich kann man behaupten, es bedeute lediglich jenseits eines Flusses, jenseits eines Gebirges, einer Grenze. Aber dem Worte nach bedeutet ever, jenseits, überhaupt, jenseits von allem, was wir hier in der Erscheinung kennen. Damit will ich hier nicht eine Sprache zur jenseitigen proklamieren, sondern vielmehr zeigen, dass man jede Sprache ganz verdiesseitigen kann, auch das Hebräische, und dass jede Sprache auch ein Inneres, eine Verborgenheit besitzt. Wenn in einer Sprache Freude und Leid erlebt werden kann, dann nur, weil die Sprache eine jenseitige Dimension besitzt, um das Innere zu fassen. Wenn große Gedichte und ergreifende Prosa in einer Sprache entstehen, dann nur, weil die jenseitige Facette mit in der Sprache lebt. So geht es mir immer darum, das Heilige, das Ewige in der hebräischen Sprache aufzuspüren, also dem Namen Hebräisch im Hebräischen gerecht zu werden. Jedes andere Motiv wäre Überheblichkeit, würde alles gleich, weil Lüge verderben können. Ich denke deshalb an das Pfingstwunder in der Apostelgeschichte des Lukas, wo in Jerusalem doch alle Sprachen verstanden werden. Lukas bedeutet im Griechischen leuchte Licht. Wenn ich mich jetzt wieder den Namen zuwende, so verstehe man es als Bitte an die Namen, mir ihr Inneres mitzuteilen, mich in ihr Inneres zuzulassen. Die Geschichte fängt also dort mit Zacharias an. Im Hebräischen ist sein Name Zacharia, und das bedeutet das Gedenken des Herrn oder der Herr gedenkt. Wir erkennen im Wort gedenken ohne weiteres das Wort männlich, wie oben ausführlich beschrieben. Die Zufügung Jah ist eine in der Bibel oft gebrauchte Form vom Namen Herr Jahwe. Es sind die beiden ersten Zeichen des Tetragramms. In Buchstaben geschrieben ist dieser Name 10, 5, 6, 5. Jah hat die Zeichen 10, 5, womit die Anwesenheit Gottes im Himmel gemeint ist. Die Anwesenheit auf der Erde, diesseits also, gibt das letzte Zeichen oder geben die beiden letzten Zeichen an. Denn das dritte der vier Zeichen des Tetragramms, die Waff, die sechs, verbindet ihrem Namen haken gemäß das obere Jach 10, 5 mit dem unteren, mit der zweiten der unteren 5, der unteren He. Es ist der Mensch, der die beiden Seiten, der Himmel und Erde verbindet, der Mensch, der am sechsten Tag erschaffen wird. Der sechste Tag ist entscheidend. Im Alten Testament durch das Geschehen am Freitagnachmittag, dem Nehmen der Frucht vom Wissen von Gut und Böse. Damit zeigt der Mensch, dass er das Licht nicht fassen kann. Im Neuen Testament ist es die Kreuzigung Jesu am gleichen Freitagnachmittag. Diese sechs macht den Menschen in beiden Extremen zum verbindenden Glied der Kette. So verbindet der Mensch seinen äußeren Lebenslauf im Zeitlichen mit seiner ewig im Sein verborgenen Innerlichkeit. Es ist derselbe Mensch, es sind keine zwei Menschen aus der Spaltung entstanden. Selbst wenn er sich gespalten empfände und andere ihn nur gespalten kennen würden. Dem Zecharja nun erzählt der Engel von dem Sohn, den Gott ihm gibt, obwohl er und seine Frau Elisabeth naturgemäß keine Kinder mehr bekommen können. Erstes Zeichen eines Durchbrechens der Gesetze der Natur, erste Ausnahme von der Regel. Im Alten Testament geschah so etwas Abraham und Sarah. Elisabeths Sohn nun erhält schon vom Engel den Namen Johannes. Im Hebräischen lautet dieser Name Johanan, eigentlich Jehochanan. Aber was bedeutet Johanan in unsere Sprache übersetzt? Beim Übersetzen sollten wir uns vor der Gefahr des Verrates, des Auslieferns an den Feind hüten. Der Feind ist im Prinzip immer der, welcher die Einheit Gottes spaltet und damit durch die Vielheit des Erscheinenden in Zeit und Raum in der unteren Welt Macht ausüben kann. Er macht sich Götter für jedes Gebiet, in dem er herrschen will. Eine Übersetzung wird er deshalb nur nach ihrer Aussage für das Zeitliche beurteilen wollen. Jehochanan hat als erste drei Zeichen die ersten drei Zeichen vom Tetragramm, also 10, 5, 6, das Jeho. Man sagt deshalb meist Jochanan, weil man spürt, diese Einheit des Seins im Zeitlichen nicht ausdrücken zu können. Diese Zeichen zeigen doch das obere Jach und mit der 6 den Menschen, der dies mit dem unteren verbindet. Die zweite 5 im Tetragramm, in der 10, 5, 6, 5, ist diese Welt mit ihren vielen Aspekten und Nuancen. Und diese zweite 5, die zweite He, besteht hier also im Worte Chanan. Chanan bedeutet eigentlich begnadigen. Nach Gesetz, will es sagen, solltest du eigentlich anders behandelt werden, aber ich liebe dich und Liebe macht frei, lässt mich jetzt aus Gnade handeln. Die erste Mutter nach der christlichen Überlieferung Anna heißt im Hebräischen wie die Mutter des Samuel, Schmuel, sein Name ist Gott Chana. Von ihr wird erzählt, sie habe Gott auf die Möglichkeit der Gnade hingewiesen, als die himmlischen Heerscharen, die Zwaot, meist die Zevaot verballhornt, Gott zeigten, dass die Welt, die er erschaffen wollte, durch das Gesetz keinen Bestand haben könnte und er sie wieder vernichten, aufheben müsse. Dann antwortete Gott der Mutter, du hast deinen Namen genannt, denn Chana ist die weibliche Form von Chen, Gnade, Gunst. Wie der Name Eva kommt der Name Anna durch das Weglassen des Ch zustande. Anna ist die Mutter der Maria, hebräisch Mirjam. Aber ich möchte nicht vorgreifen. Es war mir nur wichtig, hier auf Namen hinzuweisen, die mit dem Namen Gottes verbunden sind. Im Falle von Johannes, von Jehochanan, will es sagen, der Herr, das Sein äußert sich in der Welt als Gnade. Nun möchte ich den Namen Elisabeth, eine der Töchter Aarons, betrachten. Hebräisch lautet der Name Elisheva. Mein Gott ist der Eid, also meine Gewissheit, meine Sicherheit ist mein Gott. Diese Elisheva heißt hier unfruchtbar. Im Hebräischen ist unfruchtbar Akara. Stamm dieses Wortes ist Ikar und das bedeutet Hauptsache. Also, die Hauptsache kann ja eigentlich nicht geboren werden. Was nach Gesetz geboren wird, ist nicht das, worauf alles wartet. Das gerade kann nicht gesetzmäßig geboren werden. Es muss die Ausnahme eintreten, Gnade muss das Gesetz durchbrechen. So erzählt die Bibel ja auch von Chana, der Mutter des Samuel, der David zum König salbt, David, dessen Sohn durch die Welt erlösen wird. Elischeba hat ihre Gewissheit, ihren Eid in Gott. Das will schon sagen, dass sie die Naturgesetze nicht für alles hält, alles bestimmend, alles regulierend. Das Wort Eid ist im Hebräischen identisch mit dem Wort Sieben. Die Sieben enthält die ganze Schöpfung, eingeschlossen den siebten Tag, an dem Gott ruht, den er segnet und heiligt. Beim Eid bringt man die ganze Welt, die ganze Schöpfung als Gewissheit dafür, was man beeidet. Und die Gewissheit ist in diesem Fall eben mein Gott. Der Engel stellt sich neben Zacharias, wenn dieser in der Ordnung des Abia im Tempel seinen Dienst verrichtet. Der Name Abia bedeutet hebräisch, der Herr ist mein Vater, also Jahwe ist mein Vater. Das Los, das Goral, entscheidet, welche Ordnung an der Reihe ist, nicht etwa die Wahl der Priester oder sonst einer Behörde. Alles im Tempel wird durch das Los bestimmt. Wir würden sagen, man überlässt es dem Zufall, man überlässt es Gottes Lenkung. Zacharias Dienst besteht darin, dass er den Rauch der Kräuter besorgt. Dieser Weihrauch ist auf dem goldenen Altar drinnen im Haus Gottes. Der goldene Altar steht dem Eingang am nächsten zwischen dem Tisch mit den Broten im Norden und dem Leuchter im Süden. Das Ketoret hat den Duft der Kräuter vom Feld. Es ist der Duft dessen, das seinen Platz in der Schöpfung als den richtigen, von Gott bestimmten empfindet. Deshalb sind die Kräuter grün und deshalb duften sie. Das Los der Priester wird ebenfalls als von Gott bestimmt anerkannt. Alles andere in der Schöpfung kann sich mit Willen dem Los entziehen. Deshalb ist sein Duft im Leben nicht immer gerade angenehm. Von mehreren Aspekten her handelt es sich also um das Hinnehmen des von Gott bestimmten Geschicks, auch wenn es für die Welt wie willkürlich gelenkter Zufall aussieht. Der Duft des Lebens ist der Duft des Weihrauchs, ein angenehmer Duft. Dies alles geschieht im Zentrum des Menschen, wo der Priester in Gottes Ordnung steht. Der Priester Kohen kann gelesen werden wie Kehen, wie sie, also wie die Heerscharen bei Gott. Durch den Priester hat der Mensch die Hingabe, sich wie die himmlischen Heerscharen zu verhalten. Die Ordnung dieser Priester im Menschen wird durch das Los entschieden, also Gott überlassen, also dem jeweiligen Zufall, wie es für den Menschen dann aussieht. Das Volk der Menschenexistenz hier wartet auf das Geschehen im Heiligtum. Dort sind die goldenen Geräte, dort ist die Quelle des Lichts für eines jeden Weg. Da stellt sich ein Engel an des Zacharias rechte Seite, an die Seite des Nordens. Denn der Weg des Menschen im Tempel verläuft von Ost nach West, vom Ursprung zum Ziel bei Gott. Zu seiner Rechten ist dann der Norden, die Seite vom Geheimnis des Wechsels, der Erscheinungen des Leibes, der Brote des Angesichts des Gesehenen, weil man weiß, dass Angesicht Panim identisch ist mit das Innere Penim. Es ist das Geheimnis des Körpers, den man sehen kann, und des Leibes, den man nur aus dem Wort kennt. Das gleiche Wort steht für die Körperteile wie für die Ordnung des unsichtbaren Leibes. Gerade weil Zacharias sich dem Schicksal hingibt, es hier als angenehmen Duft des Weihrauchs empfindet, stellt sich der Engel an seine rechte Seite. Das Wort Engel, Malach im Hebräischen, bedeutet Bote. Ein Bote mit einer Botschaft Gottes, ein Bote aus dem Inneren mit einer Botschaft für das Äußere dieser Welt. So erhört Gott die Gebete der Menschen, die vom Vertrauen getragen sind, dass die Gedanken oder Worte beide Seiten verbinden. Dann gibt der Engel dem Menschen die Stimmung, dass sein Gebet um Kinder erhört wird, auch wenn man hier sagen müsste, es lohnt sich nicht, so etwas zu erbitten. Die Erfahrung zeigt doch, dass das Erbetene nicht eintreten kann. Sein Name Zechariah sagt doch schon, dass der Herr gedenkt. So lebt in ihm doch das Vertrauen in den Herrn, der schon bei Abraham und Sarah, obwohl die beiden auch hochbetagt waren, ein Kind erwecken ließ. Er hätte dem Engel doch glauben, das heißt auch vertrauen können. Der Engel nennt jetzt seinen Namen Gabriel. Im Hebräischen sagt dieser Name, Gott habe die Kraft, die Kraft zum Durchbruch. Gott ist der Held Gibor, der bis ins Äußerste der wechselnden Zeiterscheinungen durchbrechen kann. Wenn der Mensch sich danach sehnt. Als Mensch in Gottes Bild und Gleichnis erschaffen, könnte er wissen, dass Gott seine Sehnsucht erfahren kann. Auch wenn inzwischen die alten Brote wie jeden Tag durch neue ersetzt wurden. Es sind dieselben Brote. Das Wort Lechem gilt für alles im Erscheinen Wechselnde. Gabriel, Gottesbote, sagt, schau, es geht Gott auch um das Erscheinen hier, im Norden, der Seite des materiell Erscheinenden. Ist Materie nicht auch von der Mater, der Mutter her? Das Kind kann wirklich hier erscheinen, gerade auch, wenn es nach den Gesetzen der Natur nicht möglich ist. Aber hast du, obwohl dein Name doch erinnern, gedenken bedeutet, Abraham und Sarah vergessen? Dass der Herr schon gedenkt, wie er es auch bei Sarah bezeugt? Und er verkündet weiter, dieser Sohn werde Johanan, Johannes, der Herr ist Gnade heißen. Die Gnade schaut nicht so auf deine negativen Seiten, Gnade kommt von der Liebe her, die Gnade ist von Gott. Und dieser Sohn wird dann keinen Wein oder anderes starkes Getränk zu sich nehmen. Äußerlich kündigt sich hier ein Lebensweg als Anti-Alkoholiker an. Die Bedeutung des Wortes im Inneren, die das Äußere einschließt, aber ist, es wird keinen Rausch brauchen zur Erfüllung seines Lebens. Seine Begeisterung wird nicht aus einem Rausch kommen, sei es ein Machtrausch oder ein erotischer, der Rausch eines populären Aufstiegs oder der Rausch eines religiösen Fanatismus. Er wird klar und wach, hell und wahrhaftig bleiben, er wird immer alle Konsequenzen überblicken und dennoch handeln. Denn er kennt, wie sein Name sagt, die Gnade des Herrn schon vom Mutterleib her als Wirklichkeit. Er wird wie Elia sein, dessen Name aussagt, mein Gott ist der Herr, Eliyahu. Mit dieser Einheit in seinem Namen wird er auch die Geschlechter verbinden. Denn er kennt das Geheimnis der wechselnden Geschlechter, der Herr im Erscheinenden ist doch der Gott im Bleibenden. Du aber, Zacharias, wirst jetzt verstummen, bis es soweit ist. Du hast wie Abraham gefragt, woran werde ich das erkennen? Wie werde ich das wissen? Wo doch dein Name Sechaja dir sagt, dass du durch die Erinnerung bestehst, dass du weißt, was Gott dem Abraham gezeigt hat. Weil dies bei dir ausgelöscht wurde, wirst du bis zum Eintreffen der Verheißung nichts mehr in Worten von der Gnade des Herrn aussprechen können. Das Neue kann nur aussprechen, wer für die Gnade offenständig ist. Gnade kann nicht durch Gerede verkündet werden. Von nun an wird klar unterschieden zwischen dem Glauben an Gnade als Einheit, dem Glauben, dass alles von Gott ist, und dem Verweisen auf äußere Erfolge, auf diesseitiges Geschehen, getrennt von der Gewissheit, dass alles in der Welt aus der Einheit der Gnade kommt. Denn das drückt auch der Name Elia aus, der diese Einheit ist. Auch bei Abraham brachte ich einen Tiefschlaf hervor. Dann bedenke doch den Bund, den ich mit Abraham schloss, den Bund, der die beiden Seiten des Getrennten zusammenfügt. Dieser Bund ist dein Name, das Erinnern, dass die beiden Seiten eins werden. Ich verbinde das eine mit dem anderen, denn auch Abraham nennt mich mit dem Namen Herr, den er wie Gott ausspricht. So verbinde ich den Himmel mit der Erde, das Leben mit dem Tod, das Unmögliche mit dem Möglichen. Man bedenke, dass Johannes als Täufer auch diesen Bund betreuen wird. Soweit zu den Namen für heute. In der nächsten Episode geht es dann um die Jungfrau als Mutter der Welt. Bis dahin, bleibe behütet.